Ja, ja, der Martin. Aber mit
spielen
dem
wir jetzt mal ab. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich habe so viel Tonmaterial. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Spielen wir mal ab. 4.45 Uhr vor der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau. Hier ist der Originalton.
Die Glocken haben geläutet. Guten Morgen, Herr Rudolf.
Guten Morgen, begrüße Sie. Ja. 4.45 Uhr, wollen wir aufschließen langsam, ne?
Genau, wir wollen mal aufschließen. Hat ja gut geklappt.
Naja, das Klappen hängt immer von der S-Bahn in Berlin ab, nicht? Sie wissen ja, okay. Wir haben ein kleines Problem mit der S-Bahn. Und wenn die pünktlich ist und die ersten fahren eigentlich immer pünktlich, dann funktioniert das auch. So, nun müssen wir noch einen Briefkasten leeren. Drin und die Zeitung. Wir haben in Berlin Tageszeitungen, die liefern immer den Schulen auf Wunsch für den Unterricht ein gewisses Anzahl von Exemplaren und die werden früh dann hier abgelegt und ich lege sie oben ins Lehrerzimmer, damit die Lehrer sie dann verwenden können. Ne? Also die Schule ist 1902 gebaut worden als Friedenauer Gymnasium und seither relativ gut durch die Zeiten gekommen. Im Krieg hat sie Schäden erlitten, indem die Aula oben ausgebrannt ist durch eine Brandbombe und die alte Turnhalle ist kaputt gegangen. Aber ansonsten ist die bauzeitliche Ausstattung im wilhelminisch-großbürgerlichen Stil noch wunderbar erhalten. Also es ist eigentlich ein Juwel der Berliner Schullandschaft. So, jetzt machen wir mal Licht an.
Und das macht das. Das mit dem Licht, und das machen alles Sie als Direktor, gar kein Hausmeister oder sowas.
Der Hausmeister kommt nachher, bloß ich bin der Erste. Und dann kann ich das Licht gleich anmachen. Es wäre ja nun dumm, durch das dunkle Gebäude zu gehen. Das hat ja keinen Sinn. Ne? So, dann gucke ich mal in die Hausmeisterloge hinein. Ja. Hier hängen nachher die Klassenschlüssel drin. Und die Schüler, wenn sie reinkommen, da hat jede Klasse einen Schüler bestimmt, der den Klassenschlüssel sich holt und dann jeweils immer mit sich führt und am Ende des Unterrichts wieder abgibt. So, die sind alle drin. Dann gehen wir mal nach oben.
In Ihr Zimmer.
Jetzt gehen wir ins Amtszimmer, schließen da auf, machen Licht an und bereiten den Tag ein bisschen vor.
Da bin ich mal gespannt, wie das so aussieht, wenn Sie Ihren Tag vorbereiten.
Naja, warten Sie es ab.
Wie lange sind Sie jetzt schon an der Schule hier?
Also ich bin jetzt hier über 7 Jahre, fast 8 Jahre Schulleiter und ich war vorher Schulleiter in Kreuzberg an einer Hauptschule und davor stellvertretender Schulleiter an der größten Hauptschule Berlins. Also ich bin 34 Jahre im Dienst und davon habe ich ja so 28 Jahre etwa als Schulleiter in irgendeiner Form gearbeitet. Also ich habe, insbesondere weil ich in sozialen Brennpunktgebieten gearbeitet habe, eigentlich fast alles gesehen, was man im Schulbereich sehen kann. Ich sage immer fast alles, bis auf, dass einer mal zu Tode gekommen ist und da lege ich keinen Wert drauf. Aber die Zwischenstadien habe ich sehr wohl in Kreuzberg kennengelernt. Ja, jetzt sind wir jetzt im Sekretariat. Das ist der Arbeitsplatz der Schulsekretärin. Hier sind die Schülerakten und die Computer und alles Klassenbücher. Machen wir mal Licht an. So. Und jetzt gehen wir dann in den eigentlichen Schulleiterbereich. Das ist hier dieser Nebenraum. Erst wenn wir jetzt mal den Computer anschalten und ein bisschen Mantel ausziehen und mal sehen, was wir so. Ja, jetzt kommt eine ungewöhnliche Arbeit. Das ist etwas, was, glaube ich, an ganz vielen Schulen ein klassisches Problem ist. Die Lehrer haben eigentlich keine Zeit in der normalen Arbeitszeit, um sich mal um ganz normale Dinge zu kümmern, also ihre Kaffeetasse auszuwaschen oder sowas. Jeder, der einen Lehrer beobachtet hat im Unterricht und während der Dienstzeit, der weiß, der rennt eigentlich nur von einer Stunde in die andere. In der Pause hat er Aufsicht oder redet mit Schülern oder was auch immer. Also das ist ein sehr stressbeladener Beruf. Und häufig sieht das so aus, es gibt irgendwo eine Kaffeeecke im Lehrerzimmer und da wachsen die Pilze dann schon aus den Tassen heraus, weil sich keiner drum kümmert. Und das Erste, was ich hier eigentlich gemacht habe, als ich kam, das war, ich habe gesagt, wir werden hier eine Kaffeeecke einrichten, wo also einerseits Kaffee gekocht wird, wo es aber eine Geschirrspülmaschine auch gibt, wo das alles wieder gereinigt ist. Ich habe dann die Kollegen gefragt, wo soll das sein? Wollt ihr das im Lehrerzimmer bei euch haben oder wollen wir es hier im Amtszimmerbereich machen? Und das war also eine ganz interessante Situation, weil die Antworten waren sehr eindeutig. Die haben gesagt, nee, machen Sie mal lieber da im Amtszimmerbereich. Und dann hat sich das so entwickelt, dass hier also es früh morgens wird halt der Kaffee gekocht und ein Tee gekocht. Und der Letzte, der hier noch tätig ist, der sorgt dafür, dass die Maschine angestellt wird und eingeräumt ist. Und der Erste, der kommt, und das bin ich halt in dem Fall, der räumt sie aus. Viele Kollegen haben eine eigene Tasse, die stellen bei ihnen dann auf den Tisch, sodass man früh morgens als Lehrer hierher kommen kann, kriegt seinen warmen Kaffee, seinen warmen Tee und findet seine gesäuberte Tasse auf seinem Tisch.
Ja, das war also der Herr Rudolf, der Schuldirektor der Friedrich-Berges-Schule in Berlin-Friedenau. Und der hat da gerade die Spülmaschine ausgeräumt und da war es natürlich schwierig, ihn mit dem Mikrofon zu verfolgen. Er hat sich immer gebückt, hat die ganzen Tassen da rausgeholt. Wo gibt's sowas, Michael? Ne? Hast du schon so eine Schule gesehen?
Nee, ich kenne das eigentlich immer mehr so, dass also für sozusagen die Kaffeegeschichte sind eigentlich ja immer die unteren Chargen zuständig eher. Ne? Also während der Ausbildung musste ich das immer machen. Da musste ich immer Kaffee kochen. Ne? Aber hier ist, wir merken das. Also Kaffee ist da irgendwie Chefsache.
Ja, so sieht's aus. Ne? Also ich habe gesagt, also Kuschelpädagogik vielleicht in einer ganz anderen Art. Hier werden irgendwie die Lehrer gekuschelt.
Genau, ne? Es hat so ein bisschen den Eindruck, als wären die Lehrer bekuschelt. So.
Ja, aber es kommt vielleicht auch raus, warum. Der Herr Rudolf hat da auch eine Philosophie, warum das ist. Jetzt hören wir erstmal das Credo der Schule. Wofür sind die da in der Schule? Die Lehrer, die Menschen, die dort arbeiten.
Ja, dann mal los. Ja.
So, jetzt der Kaffee läuft. Wir sind ja wieder im Büro der Schulsekretärin und hier hängt ein Bild an der Wand mit einem Leitspruch, möchte ich mal sagen. Leistung fordern, Sozialverhalten fördern, Berufsfähigkeit erreichen. Ist das Ihr Credo hier in der Schule?
Ja, das ist praktisch unser Leitbild. Das ist jetzt noch ergänzt worden durch den Satz, jeder kommt ans Ziel, weil wir haben die Aufgabe, jeden zu einem Schulabschluss zu führen. Und da passt dieser Zusatz sehr gut. Und diese Begriffe markieren eigentlich ganz genau unseren Anspruch und unsere tägliche Arbeit. Leistung fordern ist klar. Leistung muss in der Schule eine Rolle spielen. Also man sollte rechnen, lesen und schreiben können und zwar möglichst gut. Und wir streben an, jeden Schüler an seine Leistungsgrenze zu führen. Das heißt nicht, dass jeder Abitur macht. Das macht bei uns ungefähr, machen so 30-35% der Schüler. Aber jeder sollte eben die Leistung aus sich herausholen, die halt in ihm drinsteckt. Sozialverhalten fördern, damit meinen wir, dass natürlich das Verhalten in der Gesellschaft eine große Rolle spielt. Also man muss nachher im Leben nicht nur lesen, schreiben und rechnen können, sondern muss auch in der Lage sein, mit anderen Menschen vernünftig umzugehen, mit ihnen zusammenzuleben. Und von daher ist das für uns ein ganz entscheidender Punkt, weil viele Schüler haben heute dort Schwierigkeiten im Verhaltensbereich. Das fängt an, dass sie mal zu spät kommen oder dass sie ihre Materialien nicht mitbringen oder dass sie nicht gelernt haben, wie man mit Konflikten umgeht. Und von daher ist das unsere zweite Säule und ich denke auch mit unser Erfolg, den wir haben. Denn die größten Schwierigkeiten heute, was ich so beobachte in Schulen, gar nicht mal jetzt in Berlin, sondern ganz generell, das liegt einfach daran, dass Schüler sich falsch verhalten und Lehrer damit nicht mehr in der Lage sind, umzugehen. Dass sie sozusagen kapitulieren vor dem falschen Verhalten von Schülern, vor Unterrichtsstörungen, vor nicht gemachten Hausaufgaben, vor frechen Benehmen und Ähnlichem. Und irgendwann sagt der Lehrer, nee, jetzt habe ich also die Nase voll, das halte ich nicht mehr aus und ich kümmere mich nicht drum. Und dann ist Feierabend, dann ist sozusagen Schule auf Dauer gar nicht mehr möglich. Und dann gibt es so Zustände, wie wir sie vor vielen Jahren mal an der Rütli-Schule hatten. Die hat sich ja inzwischen auch sehr verändert hier in Berlin. Aber damals ging das ja durch die Presse, dass da auf Steinen mit Steinen auf Journalisten geworfen wurde und weiß ich, was alles da gewesen sein soll. Nicht? Das sind aber genauso Geschichten, die dann passieren, wenn Erziehung nicht mehr funktioniert, nicht mehr möglich ist. Und von daher ist es für uns sehr wichtig. Und dieses Dritte, diese Berufsfähigkeit, das ist eigentlich absolut fantastisch, weil das ist ja das Ziel eigentlich einer jeden Schule. Der Schüler sollte die Schule verlassen und sollte auf eigenen Füßen stehen. Dabei ist es jetzt völlig egal, ob einer Rechtsanwalt wird oder Putzfrau oder so. Es spielt keine Rolle, aber er sollte fähig sein, selber einen Beruf auszuüben, selber sein Geld zu verdienen und nicht als Bettler durch die Gegend zu laufen und sein ganzes Leben sozusagen sich dann doch nicht so gut zu fühlen wie jemand, der also einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Und wenn man überlegt, was ist für Berufsfähigkeit notwendig, Und das haben wir bei jeder Sache immer hinterfragt, die wir hier gemacht haben, dann ist das ein wunderbarer Filter. Beispiel Verspätung. Hier kamen Schüler früher 30, 40 Schüler pro Tag verspätet. Jetzt stellen wir mal die Frage, ist eine Verspätung für einen Beruf ein Ausschlusskriterium? Ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Wird jeder sofort sagen, es geht nicht, dass man im Beruf dauernd zu spät kommt, fliegt mal raus. Also für die Schule habe ich dadurch die Notwendigkeit zu handeln, weil ich will ja die Berufsfähigkeit erreichen. Und so kann ich bei ganz vielen Problemen oder Fragen, die in der Schule auftreten, kann ich fragen, ist es wichtig für die Berufsfähigkeit, ja oder nein? Und dann wurde mir oft entgegengehalten, na ja, aber man soll ja nicht nur für den Beruf ausgehen, sondern man auch, weiß ich, sich sonst menschlich fortbilden, das ist richtig. Aber auch hier bei der Verspätung kann man das klassisch sehen. Das hat nicht nur im Beruf eine Bedeutung, es hat auch sehr wohl im Privatleben eine Bedeutung. Wenn ich als Mensch im Privatleben ständig zu spät komme oder gar nicht komme und unzuverlässig bin, dann werde ich bald ein sehr einsamer Mensch sein. Nicht, weil kein anderer sich mit mir auf Dauer mehr wird befassen wollen. Also man sieht, diese Dinge, die für den Beruf wichtig sind, sind auch für das ganz normale Leben wichtig. Nicht? Und von daher kann man das eigentlich gar nicht trennen. Aber der Beruf ist immer entscheidend, meiner Ansicht nach, für ein menschliches Leben. Und von daher sollte der hier mal im Vordergrund stehen. Und wir fragen immer nach der Berufsfähigkeit.
Ja, das ist ja echt ein Ding. Ne? Ich meine, man spricht ja immer vom akademischen Viertel. Ne? Also da ist ja dann die Pünktlichkeit irgendwie nicht so gefordert. Also das wird also da nicht geübt an der Schule.
Nee, da nicht, weil die Leute werden zum Beruf ausgebildet dort. Das sind auch nur
30, keine Akademiker.
Na, 30%. Er sagt also 30-35% machen Abitur und von denen weißt du ja, studieren auch nicht alle.
Genau.
Also
genau.
Die werden auf den richtigen Beruf vorbereitet, auf Berufe, bei denen man noch
pünktlich sein muss.
Ja, pünktlich sein muss, wo man arbeitet, wo man etwas tut.
Ja.
Ne? Ja, mit Hand und Fuß sozusagen werden die vorbereitet. Und ja, da habe ich auch gedacht, Mensch, wenn die so darauf Wert legen, auf solche, ne, auf diese ganzen Dinge. Wie sieht's denn da mit Kunst aus? Das wird da wahrscheinlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Ne?
Ja.
Ja, hören wir mal, was er sagt. Was ist mit Kunst?
Also wir haben zum Beispiel eine sehr aktive Theatergruppe. Wir haben einen schönen Schulchor. Kunst spielt eine große Rolle. Entscheidend ist natürlich, dass man die Menschen dafür hat, nicht? Also das ist besonders kritisch, wenn sie können Chor nur dann aufbauen, wenn sie eine Chorleitung, eine Chorleiterin haben, die sich da sehr engagiert. Und sie können eine Theatergruppe auch nur machen, wenn das jemand mit Herzblut macht. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil ich denke, Kultur gehört zum menschlichen Leben dazu. Und übrigens für mich auch zur Berufsfähigkeit. Ich mir vorstelle, einer ist Autoverkäufer bei Daimler-Benz und der kennt Mozart nicht. Ist ein großer Fehler, wenn da einer kommt und will für 150.000 Euro ein Auto kaufen. Der will ja nicht nur über das Auto schwätzen, der schwätzt vielleicht auch so ein bisschen. Und wenn er dann merkt, der Verkäufer, der weiß gar nichts, außer die PS-Zahlen des Autos, dann wird der ein bisschen enttäuscht sein. Also da merkt man, dass Kultur nicht nur für das Privatleben wichtig ist, sondern auch durchaus im beruflichen Alltag eine große Bedeutung hat. Also das sollte jeder das eine oder andere darüber wissen. Und ich liebe halt Bach, Beethoven, Mozart und andere Komponisten auch. Und ich denke, manches von dem oder vieles von dem, was die geschrieben haben, ist ja eigentlich weiter nichts wie Unterhaltungsmusik auf sehr hohem Niveau. Also warum soll man das nicht auch nutzen? Und ich lasse mich dann von den Komponisten ein wenig unterhalten und genieße das. So, also hier Mozart, ein Klavierkonzert.
Um dieses Credo der Schule, ne, den Menschen darauf vorzubereiten, auf den Beruf umzusetzen, braucht man ja ein Team.
Ja, ja.
Er braucht also Lehrer und er braucht Angestellte, die die Schule instand halten. Und darüber habe ich mit ihm auch gesprochen, über das Team.
Und ich denke immer, eine Schule, die keine gute Schulsekretärin und keinen guten Hausmeister hat, die hat erstmal schon ein riesiges Problem. Und wenn alle anderen Top-Leute sind, das sind zwei Menschen, die sehr wichtig sind. Ich sage immer, dass die wirklich Wichtigen an der Schule sind natürlich die Lehrer, weil sie sind diejenigen, die den Schülern was beibringen, die also jetzt wirklich, wenn man so will, produzieren, ne? die am Mann sind. Und alle anderen, die jetzt nicht Lehrer sind, und dazu gehört natürlich die Stellvertreterin, dazu gehört der Schulleiter, dazu gehört Sekretärin und Hausmeister, die arbeiten den Lehrern zu. Die sorgen dafür, dass die Lehrer ordentlich arbeiten können. Nicht der Schulleiter, indem er ihnen Rückhalt gibt und vernünftige Vorgaben, der Hausmeister dafür sorgt, dass die Technik des Hauses in Ordnung ist oder der mal einen Schüler ein bisschen mit einer Aufgabe versieht, die Stellvertreterin, die dafür sorgt, dass die Organisation des Alltagslebens eben perfekt funktioniert. Alles nur, damit der Lehrer nachher seiner Arbeit nachgehen kann. Das ist unsere Philosophie. Und von daher würde ich, wenn ich auch der Vorgesetzte der Lehrer bin, mich eher als Dienstleister für die Lehrer sehen. Alles, was ich mache, hat eigentlich das Ziel, dafür zu sorgen, dass die Lehrer in Ruhe und erfolgsorientiert ihre Arbeit machen können. Wir haben hier eine besondere Situation im Lehrerbereich. Die Lehrer arbeiten eigentlich sehr gerne hier an der Schule. Nicht, weil der Schulleiter Kaffee kocht, sondern aus ganz anderen Gründen. Aber man kann das in einer Sache sehen. Ich bin jetzt hier 7,5 Jahre Schulleiter und wir hatten damals so vielleicht 23 Kollegen. Heute haben wir 40. Und diese Veränderungen im Kollegium sind nicht dadurch zustande gekommen, dass ich von außen neue Leute eingestellt habe, was ja das Normalste der Welt wäre, sondern wir haben unseren Lehrerbedarf dadurch befriedigt, dass andere Kollegen anderer Schulen Umsetzungsanträge gestellt haben und gesagt haben, an dieser Schule, an dieser Friedrich-Berger-Schule will ich als Lehrer gerne arbeiten. Und es ist insofern was Besonderes, weil wenn jemand jetzt im Büro arbeitet und wechselt den Arbeitsplatz, dann wechselt er den Computer und zwei Leute, die neben ihm sitzen. Ein Lehrer, der den Arbeitsplatz wechselt, der wechselt ein ganzes soziales System. Hunderte von Schülern, Dutzende von Kollegen, die alle von ihm eine bestimmte Meinung haben. Er hat dort einen Stand in diesem System. Und wenn er jetzt an eine andere Schule geht, dann ist er wieder, sag ich mal, ein Nobody. Und jeder probiert erstmal, was das wohl für einer ist. Das heißt, also mindestens ein Jahr hat dieser Lehrer nach der Umsetzung ganz, ganz hart zu tun, um seinen Stand wieder zu haben, den er vorher hatte. Deswegen wird freiwillig ein Lehrer kaum bereit sein, den Arbeitsplatz zu wechseln. Und hier habe ich immer mehr Umsetzungsanträge seit vielen Jahren, als wir überhaupt Plätze haben für Lehrer. Und das zeigt, dass wir eben nicht nur für Schüler, die zu uns kommen, ein attraktiver Schulplatz sind, sondern auch für Lehrer ein attraktiver Arbeitsplatz. Und das, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass die Lehrer hier teilweise sehr viel härter und sehr viel mehr arbeiten müssen als an anderen Schulen. Aber offensichtlich ist der Arbeitsplatz hier befriedigender als an manch einer anderen Schule. Und deswegen habe ich auch niemanden, der hier weggehen will. Also
es gibt natürlich überall ein paar Problemschüler, die mal ausrasten oder Dinge tun, die man in der Gemeinschaft, in der Schule nicht tun sollte. Und über so einen Problemschüler haben wir uns auch mal unterhalten.
Also der neigt dazu, andere mal zu verhauen oder Mädchen irgendwie so unschöne Dinge zu sagen und so etwas. Und wir haben ihn dann mehrfach pädagogischen Maßnahmen unterzogen. Das heißt, er hat dann mal eine Woche auf dem Schulhof gearbeitet, irgendwie Unkraut gezupft oder was getragen oder was auch immer. Und dann ist ihm immer wieder die Chance gegeben worden, jetzt wieder einen Neuanfang zu machen. Und ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass wir es schaffen. Denn der Zustand, also zumindest hat er verstanden, was wir von ihm wollen und bemüht sich zumindest, dem jetzt zu entsprechen. Und das ist also erstmal mehr, als man am Anfang erwarten konnte. Wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten daran noch zu tun haben. Aber es zeigt sich, dass eben Erziehung der ganz entscheidende Punkt ist, Schüler zu integrieren in die Gemeinschaft. Nicht? Man muss, wenn ein Schüler sich falsch verhält, das ist unser Prinzip, nicht eine Couch aufstellen und einen Mitarbeiter auf die Couch setzen, der sich mit dem dort kuschelt, sondern es muss dem Schüler ganz klar gesagt werden, was falsch ist, warum es falsch ist, wie er sich zu verhalten hat, was richtig ist und was man von ihm erwartet. Und wenn er es dann wieder falsch macht, muss es eine Sanktion geben, die ihm in irgendeiner Form schmerzt. Also nicht, dass man ihn verprügelt, aber dass er etwas macht, was eigentlich er nicht machen möchte. Also bei uns ist es so, dass man immer eine Stunde früher kommen muss und hier was arbeiten oder dass man eben mal, anstatt in den Matheunterricht zu gehen und zu stören, dort eben eine Arbeit macht, die man nicht gerade machen will. Und es hat schon sehr vielen Schülern geholfen, in die Gemeinschaft wieder zurückzufinden. Und denke ich, ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit hier.
Unauffällig, ein ganz netter. Der hatte Praktikum in der 9. Klasse, hatte sich das auch selber gesucht, war auch ganz glücklich. Und dann saß der eines Tages hier und war rausgeflogen. Und wir haben, ich sag, wer? Der? Doch, der ist rausgeflogen. Und dann saß er hier, ja, und stellte sich raus, der ist zu spät gekommen. Und dann hat der Meister gesagt, du, das brauche ich hier nicht. Der saß hier völlig betrippelt, der hatte sich auch gleich einen neuen Platz gesucht. Das war für den eine Lehre fürs Leben. Aber das ist das, was sie oft nicht verstehen, wenn wir hier in der 7. Klasse Eltern haben, die ihr Kind anmelden und wir sagen, wieso war der in der Grundschule 5-mal verspätet? Na, ist doch nicht viel. Schulleiter macht dann immer eine Hochrechnung. 30 Jahre, jede Woche 5-mal hochgerechnet, nimmt kein Mensch. Das versteht auch der größte Trottel. Das, das einfach nicht geht, dass Zuverlässigkeit überall und immer notwendig ist. Und das ist für uns natürlich auch immer schön, wenn sie so eine Erfahrung dann mal außerhalb machen und der Lehrmeister eben sagt, nee, mein Freund, du hier nicht mehr, du warst nicht pünktlich. Und das spricht sich natürlich auch um unter den Schülern. Also wir haben mit Verspätungen wirklich verhältnismäßig wenig Probleme. Wir haben auch ein paar, die immer wieder nach dem dritten Mal mit Mama hier sitzen müssen. Aber selten müssen die Eltern zweimal kommen. Und noch seltener häuft sich es über die Zeit, dass es mit zunehmendem Alter mehr wird. Eigentlich haben wir das Problem in den siebten Klassen und nicht bei den Großen, weil die Großen wissen genau, was passiert und die wissen auch schon, wofür sie es brauchen. Nach uns kommt der Beruf. Und wenn sie dort überleben wollen und einen Ausbildungsplatz nicht nur kriegen, sondern auch behalten wollen, dann müssen sie bestimmte Prinzipien kennen. Das ist so. Und deshalb sind ja auch diese ganzen dieses ganze Gerede, duales Lernen und Vorbereiten auf die Berufe und da machen wir noch Ethik und da machen wir noch dieses Lesen, Rechnen, Schreiben, wird immer kürzer, wird immer weniger. Und das ist aber das, was die Betriebe bemängeln. Der kann nicht mal Grundrechenarten, der kann nicht Kopfrechnen. Und wenn wir hier tägliche Übungen in Mathematik machen, dann heißt es, die Methode ist altmodisch. Ja klar ist sie das, aber sie ist wirksam. Unsere Schüler können im Kopf rechnen und besser ist.
Ja, also dass das mit dem Rechnen heute immer weniger wird, das haben wir gerade eindrucksvoll hören können, ne? Und sind hier aber nach wie vor beim Sprachrohr. Ja, das auf Tide 96 0, um mal bei den Zahlen zu bleiben. Und man kann im Kabel 9545 uns hören oder auf www.tidenet.de. Und es geht hier nach wie vor um was, Thomas?
Ja, es geht um das Ende der Kuschelpädagogik. Ne? Wir haben eine Schule aufgetrieben in Berlin, die das schon praktiziert seit ein paar Jahren. Und da wird nach teilweise angeblich veralterten Lernmethoden, wie man gerade gehört hat, tägliche Übung, TÜ heißt das dann, ne? Kommt man morgens in die Schule, Mathematikstunde fängt an. Und dann Hefte raus, Klassenarbeit. Haben wir ja das ganz zum Anfang.
Ist ja unser Motto, ne?
Ist ja unser
Stehen
Motto.
Stehen wir ja voll dahinter.
Genau. Und dann geht es schon mal los. Ja, und das ist ja in den normalen Schulen gar nicht mehr üblich, oder Michael?
Das ist da so ziemlich untergegangen, ja.
Ja, wird da gar nicht mehr geübt.
Naja, also geübt wird da schon, ne? Nur irgendwie, mehr kuscheliger.
Achso, da gibt's dann so, ne? Ich hatte mit dem Direktor Herrn Rudolf auch darüber gesprochen, da gibt's dann ein Lernbuffet.
Naja, es gibt ja hier jetzt sozusagen, also das, ich glaube, das ist jetzt so dieses... ja, wenn man so will, liberalste, ne, was wir hier ja in Hamburg haben, ne, von Nena da, diese Schule, wo die Kinder selber angeblich entscheiden, was und wann sie lernen.
Genau, da hat er vorhin schon mal gesprochen drüber, dass sie sich selber aussuchen, was sie lernen wollen. Aber was lernt man denn dann, wenn man es sich selber aussucht? Das, was einem Spaß macht, was man sowieso erlernen würde, auch ohne Schule? Würde ich dann immer, wählen dann alle Mathematik ab oder Physik wird dann abgewählt?
Naja, es gibt ja immer ein paar Masochisten, die dann nur das wählen, was nicht Spaß macht. Ne? Aber ich glaube, es ist bei den Schülern die Minderheit.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, also machen wir weiter mal mit den Tönen aus der Friedrich-Bergus-Schule. Nämlich, was macht keinen Spaß? Unter anderem Bio, hat da einer Schüler gesagt. Und hören wir mal, was da raus geworden ist. Bio macht keinen Spaß.
Bei denen ja Bio macht mir keinen Spaß. Sag ich, so in Ordnung. Das kann ich sehr gut verstehen, weil das muss einem auch keinen Spaß machen. Also mir hat auch nicht alles Spaß gemacht. Aber dann sage ich zu dem Schüler, das ist für dich diese Bio-Stunde. Das ist die wichtigste Stunde überhaupt für dich. Denn du musst lernen, Dinge zu machen, die dir keinen Spaß machen, die du nicht machen willst. Und wenn der Vater daneben sitzt, dann sage ich immer gerne, frage mal deinen Vater, was der alles im Leben schon hat machen müssen, was er nicht wollte. Und er musste es trotzdem machen, weil sonst wäre irgendwo etwas an die Wand gefahren oder nicht weitergegangen. Und dann sitzt der Vater oder die Mutter sitzen immer und lächeln so, ein breites Lächeln. Nicht? Weil das ist doch klar, das Leben ist nicht immer schön. Und das, was ich gerne mache, brauche ich eigentlich gar nicht in der Schule machen, weil das mache ich ja sowieso. Sondern ich muss schon lernen, Dinge zu machen, die eigentlich zumindest im ersten Moment mir nicht gefallen. Und ich gebe mal so ein Beispiel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutsch, wir legen immer Wert drauf, auch Klassiker zu lesen. Also zum Beispiel in Faust von Goethe. Und dann geht der Lehrer nicht in die Klasse und sagt, wollt ihr mal alle den Faust lesen? Dann würden die Schüler natürlich sagen, das hätte ich in dem Alter auch gemacht, Gottes Willen, so einen verstaubten und verknöcherten will ich nicht, interessiert mich nicht. Nein, der Lehrer geht hin und sagt, wir werden jetzt in der nächsten Zeit mal den Faust von Goethe lesen, Punkt. Und dann machen die das. Und merkwürdigerweise ist ja die Erfahrung dann, dass im Nachhinein
den Schülern vieles durchaus auch interessant erschienen ist, weil man kann doch etwas nur beurteilen, wenn man es kennt. Und wenn ich den Faust nicht kenne, kann ich doch kein Urteil darüber abgeben, ob das vernünftig ist und ob ich das gerne lesen will. Nein, wenn ich ihn denn gelesen habe, dann kann ich sagen, es hat mir gefallen, es hat mir nicht gefallen. Das ist auch völlig legitim. Und merkwürdigerweise, selbst bei diesen angeblich verstaubten Dingen, es gefällt merkwürdigerweise vielen Schülern schon, weil sie haben dann doch ein Gefühl dafür bekommen, dass da Fragen aufgeworfen werden, die eben nicht 200 Jahre alt sind, sondern die auch durchaus in der Zukunft noch eine Bedeutung haben. Nicht? Und das, dazu muss man manchmal die Schüler auch ein bisschen hinführen, dass sie das lernen. Von alleine würden sie es nicht lernen. Und ich sehe so meine eigene Karriere als Schüler. Also ich habe ja auch irgendwann mal das Gymnasium besucht, aber mit uns hat man den Faust nicht gelesen und auch nicht Lessings, Nathan, den Weisen. Und ich habe Bach, Beethoven und Mozart an meinem Gymnasium nicht kennengelernt, obwohl es kein schlechtes Gymnasium damals gewesen ist. Es gab deutlich schlechtere. Und das haben die Lehrer sich damals nicht mehr getraut, uns anzubieten. Und das mache ich denen im Nachhinein schon zum Vorwurf. Denn die Schule sollte so ein Fundament legen in allen Bereichen, wo man später im Leben drauf aufbauen kann. Und ich habe zum Beispiel diese Defizite in deutscher Literatur selber nie aufarbeiten können. Da kann man natürlich sagen, warum hat der nicht mal das gelesen? Und sich, aber irgendwo hat mir die Grundlage gefehlt und der Anreiz auch. Ich habe nur in Musik das aufarbeiten können durch bestimmte private Umstände, die mir da sehr geholfen haben. Aber daran habe ich selber festgestellt, wie wichtig es ist, mit Schülern Fundamente zu legen, die dann sozusagen einen Samen zu legen, der dann im Leben nachher von dem Schüler zum Keimen gebracht werden kann. Was jeder Schüler daraus macht, ist eine andere Frage. Aber er hat erstmal ein Fundament mitgenommen und kann dann ins Leben gehen und damit dann entsprechend arbeiten oder auch nicht, je nachdem, wie er das möchte. Naja, und ich habe dann auch persönliche Erlebnisse. Also wir hatten ja dann hier in Berlin irgendwann mal, als ich jung war, dann so die Oberstufenreform. Also früher gab es ja bis zum Abitur Klassen, 11., 12., 13. Klasse und das wurde dann abgeschafft und so in Kursen aufgeteilt, so wie wir das heute auch noch kennen. Und mein Gymnasium, das ich damals besucht hatte, das war so ein Versuch. Die haben das schon mal vorab probiert, wie das so geht. Und dann konnte jeder sich seinen Stundenplan zusammenbauen. Da hat jeder natürlich dann die Lehrer genommen und die Fächer, wo man dachte, muss man gar nichts machen. Und ich erinnere mich noch, in einem Fach kann ich Ihnen heute noch die Kneipen in Lichtenrade zeigen und die Stühle, wo wir gesessen haben und unser Bierchen getrunken haben im Mathematikunterricht. Und das Schlimme war, es hat nie einen interessiert. Es hat keiner registriert und es war egal, wenn damals nur ein einziges Mal auch nur einer vorsichtig was gesagt hätte. Da wären wir aber alle sofort wieder im Unterricht gewesen. Aber es wurde drüber hinweggesehen, warum auch immer, kann ich nicht beurteilen. Und daran habe ich dann mir gesagt, dass das eigentlich völlig falsch ist. Das kann nicht sein. Jugendliche versuchen, die Grenzen auszutesten. Das ist ganz normal. Das könnte man wahrscheinlich bei den alten Griechen und Römern schon feststellen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und die Älteren haben dafür zu sorgen, dass dann die Grenzen auch wieder gesetzt und gezogen werden. Im Übrigen hat das Grenzen austesten durchaus ja auch positive Wirkungen, denn es zwingt die Älteren immer zu hinterfragen, ob die Grenzen, die sie gesetzt haben, eigentlich vernünftig und richtig sind. Also das ist durchaus ein interessanter Prozess. Es darf sich nur niemand diesen Prozess verweigern. Und wenn die Älteren halt sagen, ja, lass die Jungen mal machen, die werden schon und das kümmert uns nicht, dann führt es in eine sehr, sehr ungute Situation in jedem Fall.
Machen wir weiter. Ja, was ist jetzt mit Vorbildern, Lehrervorbilder?
Die Lehrer sind ja Erzieher und damit Vorbild für die Schüler. Das heißt, die Lehrer müssen den Schülern die Regeln vorleben. Auch der Schulleiter übrigens. Nur dann kann es funktionieren. Das ist wie in einer Familie, wenn Vater und Mutter sozusagen jeden Tag eine Pulle Wein trinken und dann dem Kind sagen, du solltest aber keinen Alkohol trinken, dann ist es natürlich irgendwo unsinnig und kann nicht funktionieren. Und so ist es im Schulleben auch. Wenn der Lehrer unpünktlich ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Schüler auch unpünktlich ist. Und ich kann nur von Schülern verlangen, dass sie pünktlich sind, wenn das auch bei den Lehrern so ist. Und deswegen ist das Schwierigste meiner Ansicht nach erstmal, wenn man an einer Schule etwas verändern will, eine Gemeinsamkeit im Kollegium zu entwickeln. Weil die Lehrer sind ja von Natur aus Einzelkämpfer. Und ich sag mal, jeder ist sein Einzelner. Mensch. Und jetzt, wenn Sie 40 Lehrer haben, haben Sie 50 verschiedene Meinungen. Und das kann aber nicht funktionieren, sondern Sie müssen zumindest sich in Grundprinzipien vereinheitlichen. Und das ist eine harte Arbeit und die war am Anfang hier auch sehr, sehr aufwendig in der Schule und hat dann auch dazu geführt, dass einzelne Kollegen eben diesen neuen Weg nicht mittragen wollten, was ich übrigens sehr akzeptabel finde, auch sehr honorig. Die Schule ist nicht für den Lehrer da, sondern sie ist für den Schüler und seine Ausbildung da. Und wenn in der Schule etwas gemeinsam festgelegt wird, ein bestimmtes Verfahren, zum Beispiel wir achten auf Pünktlichkeit, wir achten darauf, dass die Schüler ordentlich auf ihrem Stuhl, dann sollte jeder Kollege im Rahmen seiner Möglichkeiten daran mitarbeiten und sich daran halten. Und so hat sich dann hier das Kollegium ein wenig sortiert. Es sind einige wenige gegangen, es sind ganz, ganz viele gekommen. Und es sind weit mehr, die noch kommen wollen. Und so kann man dann gemeinsam arbeiten. Und das war aber eine Zeit, ich sag mal, von bestimmt 1 bis 2 Jahren, ehe wir untereinander dann diese Einheitlichkeit gefunden hatten. Und sie muss auch immer wieder noch neu begründet werden.
Ja, Michael, ja. Du hörst, es sind auch welche gegangen, die diesen Weg nicht mitgehen wollten. Also wahrscheinlich Raucher, Kiffer und so weiter mussten natürlich die Schule verlassen, sind jetzt an anderen Schulen.
Ja, genau.
Ich denke mal auch, das gibt, also du brauchst dein Lehrerbild nicht komplett zu revidieren, es gibt sie noch.
Ja, wahrscheinlich, definitiv. Ich bin sehr froh.
Ja, ne, Michael. Also brauchst du keine Angst haben. Und das war alles vor Schulbeginn, was wir jetzt bisher besprochen hatten.
Ja,
also was ja
schon viel los da sozusagen.
Naja, die Lehrer kommen, wie gesagt, Kaffeemaschine ausgeräumt, Kaffee gekocht, Tee
gekocht.
Und jetzt
geht's los.
Und jetzt geht's los, die Schüler kommen und zwar, wann beginnt dort die Schule? 7.30 Uhr. 7.25 Uhr gehen da die Tore auf. Ne? Schüler, die in Ungnade gefallen sind, weil sie meinetwegen dreimal zu spät gekommen sind, die kommen schon um 6.30 Uhr. Zu gemeinnützigen Arbeiten.
Hervorragend.
Ne? Und ja.
Hättest du einfach ein paar Schüler absahen können, die bei uns zu Hause die gemeinnützige Arbeit machen.
Ja, ist soweit. Also ist auch wegen der Versicherung schon.
Na denn.
Ne? Nee, aber jetzt.
Schulbeginn.
Ja. Der Hausmeister öffnet jetzt die Tür. Die Schüler kommen alle rein und holen sich entweder den Schlüssel für die Klasse, der Schüler, der beauftragt ist, gucken hier am Vertretungsplan, ob für sie irgendeine Veränderung eingetreten ist oder ob für morgen irgendetwas angeschlagen ist. Und dann gehen sie halt in ihre Klassen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, jetzt sind wir hier Zuhörer, wie der Direktor die Schüler sozusagen begrüßt. Machen Sie das öfter?
Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich es. Ich habe nicht immer Zeit. Aber die Schüler sehen mich eigentlich regelmäßig. Das ist mir auch ganz wichtig. Auch die Tür zu meinem Zimmer steht eigentlich immer offen. Das signalisiert auch, dass sowohl Lehrer als auch Schüler zu mir kommen können, um mit mir zu reden. Das ist eine sehr nervige Art der Schulleitung, weil es ist natürlich viel leichter, die Tür zuzumachen und dahinter zu arbeiten. Aber es ist eine sehr erfolgreiche Art, weil man kann viele Dinge, die jetzt im kleinen Bereich sind, also der Lehrer hat, sagen wir mal, ein ganz kleines Problem. Da kann er mich fragen, wupp, ist das Problem gelöst und damit ist es erledigt. Dagegen, wenn der jetzt nicht der Lehrer an den Schulleiter rankäme oder das Problem nicht lösen könnte, dann würde daraus möglicherweise ein viel größeres Problem werden, was man nachher dann sehr viel schwerer lösen kann. Also man muss sich da in der Leitung halt entscheiden, was man will. Und Frau Schellenberg und ich, wir haben uns so entschieden, dass wir die offene Tür haben und wir sind damit auch sehr glücklich. Jetzt sehen Sie auch, die Schüler kommen rein, wer eine Mütze auf hat, der setzt die ab. Nicht, weil das ist auch so eine Regel, dass man hier im Schulgebäude keine Kopfbedeckung trägt, mit Ausnahme von Mädchen in bestimmten Situationen, die eine tragen dürfen. Das funktioniert auch ganz gut, da muss man gar nichts sagen. Läuft.
Ja, also ne, Mädchen in bestimmten Situationen dürfen Kopfbedeckung tragen, hat es bei Lidl auch schon mal gegeben.
Ja, gab es da.
Alle, die menstruiert haben, durften Stirnband tragen.
Ach so. So ist das. Ich weiß gar nicht, in welcher bestimmten Situation das so ist. Das hatte ich auch dann nicht gefragt. Also
ja.
Ne, wollte ich auch nicht. Aber ich habe mir schon sowas gedacht.
Ja.
Ja.
Und jetzt?
So ist es. Ja. Und
was ist jetzt mit denen, die nicht rechtzeitig da sind?
Die sind also da alle rein, ne?
Ja.
Aber der eine oder andere Schüler, man kennt das ja von sich selbst, schafft es dann doch nicht.
Ja.
Was dann? Jetzt kommen die zu spät, Komma.
Jetzt haben wir eine Dame, die hier bei uns sitzt. Da können Sie jetzt sehen, die ist ja nun vielleicht 30 Sekunden zu spät. Viel mehr kann das eigentlich nicht sein. Und die hat vom Hausmeister jetzt so ein Zettelchen bekommen. Da trägt sie ihren Namen und ihre Klasse ein. Und dann wird der Hausmeister ihr eine kleine Tätigkeit geben, die sie in der Stunde jetzt ausübt, und die nächste Stunde geht sie pünktlich rein. Und das Zettelchen wandert ins Sekretariat, damit klar ist, die Schülerin fehlt nicht, sondern sie ist ja hier, wenn auch nicht im Unterricht. Denn im Unterricht wird ja auch gemeldet, wer fehlt, und damit das abgeglichen werden kann. Und dann wollen wir hoffen, dass es nicht zu häufig ist, aber es ist ja bisher die einzigste, und sind wir schon mal nicht unglücklich, dass es nur eine ist, die zu spät gekommen ist. Also der Hausmeister hat jetzt extra gefragt, die beiden Verspäteten, ob sie mit der S-Bahn gekommen sind. Und wenn sie mit der S-Bahn gekommen wären, hätten sie in die Klasse gehen können. Denn die S-Bahn hat wieder mal in Berlin heute offenbar eine kleine Störung, wo Züge ausfallen oder verspätet erscheinen. Das ist leider hier bei uns in den letzten Monaten Alltag. Und wir müssen auch im Schulbetrieb darauf Rücksicht nehmen. Aber es ist schon sehr, sehr unerfreulich für uns, die Situation, weil wir legen auf Pünktlichkeit Wert. Und wenn dann die Verkehrsmittel nicht pünktlich fahren, und zwar nicht einmal, sondern permanent, dann behindert es auch die schulische Arbeit.
Ja, da kommt die Werbung für den öffentlichen Personennahverkehr da eine ganz neue Variante, ne? Also, dass man unbedingt eigentlich mit der S-Bahn fahren sollte.
Na klar, weil dann hat man eine Entschuldigung, warum man zu spät kommt.
Ja.
Aber die Schüler sind einfach noch zu ehrlich, ne? Die sind noch nicht so durchtrieben, dieses dort auszumachen und sagen, okay, ich bin jetzt mal mit der S-Bahn gekommen, denn dann konnte ich auch zu spät kommen.
Naja, wer weiß, das wird wahrscheinlich vom Direx nachkontrolliert.
Möglicherweise.
Der ruft bei der BVG an und sagt, wie sieht's denn aus?
Nee, der guckt einfach nur, wo wohnt der? Ja.
Oder
der,
so. Das verfährt keine wohnt, S-Bahn, ja.
Der wohnt hier 3 Straßen weiter mit der S-Bahn. Oh.
Ja, ich sag's dir.
Na, also, da ist dann schon ein hartes Reglement dort in der Schule, aber die Schüler gehen gern dahin in die Schule. Ich habe nämlich dann zum Ende hin mal nachgefragt vor der Schule, ja, wie das so ist. Ne? Und man kann das aber mal hören, was die Schüler so vor der Schule sagen.
Na denn.
Habt ihr viel Hausaufgaben hier?
Ja, jeden Tag.
Aber ist ja auch klar, damit man mal was lernt.
Und wenn wir nicht mal einen Teil kriegen, schriftliche, dann mündliche.
Mündliche Hausaufgaben haben wir auch oft.
Ja.
Aber es ist trotzdem cool hier, finde ich.
Ja, warum ist es cool? Weil es ist sehr streng hier, oder nicht?
Ja, es ist mal strenger, ja. Weil man lernt was. Und ja, das ist auch wichtig für später.
Wir haben auch die netteste Lehrerin hier.
Gibt es auch nicht so nette Lehrer hier?
Ja. Oh. Meine Mathelehrerin, deren Mathelehrerin, also... Na,
okay. Wenn man mal quatscht, zum Beispiel, ich habe mal im Unterricht gequatscht und ich musste gleich ganze Schulordnung abschreiben.
Oder bei Kaugummi? Musste ich 2 abschreiben, 2-mal.
Kaugummi kauen.
Und habe dafür einen Tadel verkassiert.
Ja, und die ist 4 Seiten lang, die Schulordnung.
Aber es ist eine kleine, also es ist so groß.
Seid ihr schon mal zu spät gekommen?
Ja. Mussten wir putzen.
Was heißt gut?
Wir mussten hier, also manche Jungs müssen, also die Stärksten sozusagen, müssen immer buddeln, also von da irgendwas rausbuddeln oder so. Und also die Mädchen müssen einfach eigentlich immer nur hier Müll aufheben und so. Und ja.
Aber es ist alles so damit, dass man nicht mehr so spät kommt. Also die bereiten einen schon gut darauf vor. Also ich will in die Pathologie gehen.
Ja, eine Modedesignerin.
Ja, sie kann ja auch voll gut malen, finde ich. Also...
Dass wir das hier geschafft haben, wa? Also ich meine, diese ganzen Beiträge jetzt hier wirklich alle spielen zu können. Und die Sendung ist noch nicht 3 Stunden überzogen.
Ja, aber die Schüler haben gesagt, sie gehen da gerne in die Schule, ne? Weil sie wissen, wofür sie das dort machen. Und sie wollen, Modedesignerin wollte die eine werden, die andere wollte in der Pathologie arbeiten. Michael, in der Pathologie.
Ja,
hättest du dir in der Schule gewünscht, dass du mal in der Pathologie arbeitest?
Nee, das würde ich mir noch nicht mal heute wünschen, ja, also, aber, ja, ne? Ich sag ja, das spricht eigentlich man sehr dafür, dass da die Leute hingehen, die sich gerne quälen lassen, ja.
Ach so.
So, also, das, ja, geht in die Richtung anscheinend.
Okay, also du bist dann doch lieber bei der Kuschelpädagogik an der Schule von Frau, ja?
Von Frau Nina.
Von Frau Nina? Meinst du, ja, ja, da, die, diese Schule, wo es dann so ganz
ja, ich weiß das nicht,
entspannt zugeht.
Also nee? Eigentlich muss ich gestehen, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich gar nicht mehr in der Schule bin. So. Also ich fühle mich im Berufsleben ganz wohl.
Also ich fühlte mich in der Schule sehr wohl, insbesondere deswegen, weil wir unheimlich viel Ferien hatten. Nein, Ferien hatten. Hör mal, im Sommer hatten wir 8 Wochen Ferien.
Ja, das ist in der Tat wahr. Das ist der große Vorteil von Schule, die Ferienzeit.
60 Tage am Stück Ferien. Wo hast du das? In
so
welchem Job hast du das?
In keinem Job mehr. Ne?
Da musst du Hedgefondsmanager werden.
Ja,
oder sowas.
Dann kannst du das machen.
Ja, dann schaffst du es. Ja, wir sind am Ende.
Wir sind am Ende.
Sprachrohr also, ist sowieso am Ende.
Sowieso, weil ne, geht unter jetzt. Also letzte Sendung jetzt nächstes Mal.
Nächstes Mal letzte Sendung, dann kommt der Weltuntergang.
Dann kommt der Weltuntergang und dann ist vorbei.
Ja. Vielleicht
dann hören wir nur noch Rauschen.